Guten Morgen, ich bin Martin Heißwolf. Ich gehöre zu Andrea Heißwolf, die sitzt da drüben. Ich freue mich riesig, dass ich dieses Mal mit dabei sein kann. Zu uns gehören 7 Kinder, 9 Enkelkinder. Wir waren zusammen mit unserer Familie 26 Jahre in Japan im Auftrag der DMG. Heute sind wir seit 2017 im Auftrag der DMG nach wie vor unter Japanern unterwegs, eben in Deutschland. Ich bin Pastor in der japanischen Gemeinde in Stuttgart, auch immer wieder zu, ja, das Nördlichste war für mich Düsseldorf, ja, bei der japanischen Gemeinde dort, aber auch manchmal unten in Zürich, wo die Japaner eben verstreut ihre Gottesdienste feiern. Im Auftrag von der DMG bin ich am Bibelstudienkolleg. Das hieß ganz früher mal nach dem Krieg Bibelschule Bergstraße. Genau. Und da bin ich zuständig für die Missionswissenschaften, Missionskunde. Das hat man in den letzten 2 Tagen vielleicht ein bisschen gemerkt. Meine erste Leidenschaft ist Missionieren. Das mache ich nach wie vor, auch mit vielen, machen wir beide nach wie vor mit ganz vielen Ehrenamtssachen auch. Wir sind Migrationslotsen, wir arbeiten im Sprachcafé und so weiter. Genau. Und die zweite Leidenschaft ist eben dann die Missionswissenschaft, die Ausbildung von Missionaren der nächsten Generation. Wem das jetzt alles zu viel war, ich habe so ein schönes Kärtchen, da sind wir beide nochmal drauf, mit Name, E-Mail-Adresse, die 2 Organisationen, für die wir arbeiten, BSK, DMG und so weiter. Habe ich einige mitgebracht, brauche ich nicht mehr mit nach Hause nehmen, ich habe noch mehr, die verteilen wir nachher, bloß dass ihr Bescheid wisst. Ja. Jetzt kriege ich eine Präsentation. Das ist das Thema, wenn der Vorhang fällt, Hoffnung in Zeiten des Leidens. Wenn Gott schweigt. Und das ist dann der Teil 1 mit nämlicher Überschrift. Es gibt auch einen Teil 2, den verrate ich gleich mal. Bevor der Vorhang sich hebt, Hoffnung in Zeiten des Leidens. In Zeiten, in denen Gott schweigt. Das ist der Teil 2 dann. Aber jetzt zum Teil 1. Wir beginnen mit einem Teil der Bibel, der ganz wenig Text hat. Wer eine Bibel bei sich hat, möchte das jetzt bitte aufschlagen. Schlagt mal auf, Maleachi 5. Ups. Ja, was kommt da nach Maleachi 4? Da kommt eine leere Seite, ne? In der Regel in der Bibel. Das ist eine Seite mit ganz wenig Bibeltext. Und da fangen wir an, bei dieser leeren Seite. Das ist das leere Blatt zwischen Alten und Neuen Testament. Im Alten Testament, im Ende, bei Maleachi, haben wir Israel wieder in Palästina. Aber sie sind unter der Herrschaft der Perser jetzt. Und dann schlagen wir eben Matthäus 1 auf, 400 Jahre später. Und da sind die immer noch dort, aber sie sind unter der Herrschaft der Römer. Was passierte dazwischen? 400 Jahre des Schweigens Gottes. Nachdem Maleachi etwa 435 vor Christus seine Tätigkeit beendet, gibt es kein offenbartes Wort Gottes mehr. Gott schweigt. Und wer das schon mal erlebt hat für ein paar Jahre oder für auch nur ein paar Wochen oder Monaten, der kann ermessen vielleicht, was es heißt, wenn Gott sein Volk anschweigt über 400 Jahre lang. Auch das ist Geschichte Gottes, wenn auch nicht biblische Geschichte und nicht offenbarte Geschichte, nichtsdestotrotz aber Gottes Geschichte, auch wenn er schweigt. Gott wirkte in diesen 400 Jahren entscheidend Wichtiges für das Kommen des Neuen Testaments, für das Kommen seiner Herrschaft, für das Kommen seines Messias. Der Vorhang war, daher der Titel, sozusagen gefallen und hinter dem Vorhang wird es ja im Theater, wenn der Vorhang gefallen ist, erst richtig aktiv. Das sind dann die Bühnenbildner unterwegs und bauen die Bühne um. Und wenn dann der Vorhang wieder hochgeht, dann fällt den Zuschauern erstmal die Kinnlade runter. Boah, völlig neues Theater, völlig neue Welt. Und so bereitet Gott im Bild gesprochen in diesen 400 Jahren die Welt vor für das Kommen des Messias. Ich könnte über diese Geschichte jetzt stundenlang erzählen. Ein paar Leitgeprüfte vom Bibelseminar haben das ja mitgemacht, dass ich Geschichte mag. Ich werde mich sehr, 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 sehr kurz fassen, aber wenn wir das Neue Testament verstehen wollen, nach einem ganz kurzen Text, wenn wir den verstehen wollen, dann müssen wir verstehen, was ist da dazwischen passiert. Wir beginnen mit diesem Mann auf dem Höhepunkt der persischen Macht. Er hob sich in Mazedonien, das ist das heutige Griechenland, nördlich des Schwarzen Meeres, Philipp von Mazedonien. Er vereinigte verschiedene Länder zu dem, was heute Griechenland ist. Sein Sohn Alexander, Alexander der Große, schlug 330 im Alter von nur 20 Jahren die Perser vernichtend. Er hat da Gefallen dran gefunden. Er zog um die damals ganz bekannte Welt bis nach Indien, hat er Krieg geführt und Völker sich unterworfen. Alexander der Große starb im Alter von nur 33 Jahren. Man sagt, er hat sich zu Tode getrunken vor Kummer darüber, dass es keine Welten mehr gab zum Erobern. Was für eine traurige Geschichte. Alexander der Große, er hatte keinen Nachfolger. Sein Sohn ist ganz tragisch ums Leben gekommen. Und jetzt zerfällt das Reich. Und da machen sich vier seiner Generäle auf, das Reich aufzuteilen. Und zwei dieser Generäle sind für uns wichtig. Die bestimmen die Geschichte Israels nachhaltig. Das eine ist Ptolemäus, der bekam Ägypten. Und das andere ist Seleukus I., Nikator von Syrien. So ähnlich wie heute Israel eingepfercht zwischen Ägypten und Syrien. Zuerst wurde Israel von Ägypten annektiert, etwa 100 Jahre lang. Die heißen Ptolemäer, weil der Chef Ptolemäus hieß. Es war eine furchtbare Zeit für die Juden. Ganz viele Tausende wurden deportiert nach Alexandria. Alexandria hieß die Hauptstadt damals in Ägypten. Darunter waren auch Schriftgelehrte, die bekamen die schreckliche Aufgabe, das Alte Testament in Griechisch zu übersetzen. Es waren 70 wohl, und deshalb heißt die Übersetzung der 70 Septuaginta. Das können wir nicht ermessen, was das heißt. Die Bibel, das, was wir Altes Testament nennen, ist für die Juden ihr größter Schatz, und die mussten sie preisgeben, den verhassten Heiden, in diese dreckige Ausländersprache. Die hatten einen Hass auf die Ausländer, das können wir uns heute nicht vorstellen. Und da mussten die Bibel hergeben, in diese furchtbare griechische Sprache. Das war schrecklich. Dann, etwa im Jahr 200 vor Christus, kam in Syrien ein neuer Herrscher. Das war Antiochus der Große, ein grausamer Mensch, wie man aus dem Bild vielleicht sehen kann. Der hat Jerusalem erobert und damit begann die syrische Vorherrschaft. Im Jahr 171 vor Christus gab es einen Putsch in Jerusalem. Als Antiochus davon erfuhr, rächte er sich grausam an der Bevölkerung. In nur 3 Tagen schlachtete er 40.000 Juden ab. Das ist Genozid. Er eroberte Jerusalem. Er drang ein ins Allerheiligste des Tempels. Das ist was, was wir uns nicht vorstellen können, wie schlimm das war. Er vernichtete die Gesetzesrollen. Er schlachtete auf dem Altar des Herrn ein Schwein und er nahm die Metzelbrühe, also die Fleischbrühe, und besprengte den ganzen Tempelwände darin. Furchtbar. Er versuchte damit den Widerstand des jüdischen Volkes zu brechen. alles Jüdische auszurotten. Es war verboten, Beschneidung war verboten, Gesetzeslehre war verboten, alles war verboten bei Todesstrafe. Nach 6,5 Jahren, so wie es der Prophet Daniel vorausgesagt hatte, befreite der Hasmonäer aus einem Priestergeschlecht, der hieß Judas Makkabäus, der befreite Israel zusammen mit seinen Brüdern und seinem Vater. Und das wird heute noch gefeiert, das ist am 25.12. Hanukka, ja, wird die Befreiung Israels gefeiert. Und er fing dann an mit einer Priesterdynastie. Das war die Rückkehr zu den alten Quellen Israels. 3, 4 Generationen. Es gab dann, wie es nicht anders kommen kann, Streit unter den Brüdern irgendwann mal um die Herrschaftsnachfolge. Sie baten die Römer um Hilfe. War auch wieder in der Bürgerkriegssituation. Die Römer wollen vor allem Frieden in ihrem Reich. Und die haben dann 63 vor Christus in einer blutigen Schlacht Jerusalem erobert. Und der Senat in Rom hat Antipater als Prokurator Judäas und eingesetzt. Und der Antipater hat dann seine beiden Söhne eingesetzt als Könige in Galiläa und Judäa, und der über Judäa, das war Herodes der Große, unter dem wurde Jesus geboren. Wenn ein Volk so viel Leid erlebt, dann ist es innerlich zerrissen. Es war zerrissen zwischen den ausgebeuteten Armen, die unter römischen Steuerlast bluteten, und denen, die sich daran bereichert haben, Zöllner und Pharisäer zugleich. Die frommen Reichen beuteten die Armen aus, die bestimmten die Lebensmittelpreise hin und her, die bestachen die Richter, sie gewannen Prozessen gegen Witwen, mittellose Witwen, trieben sie aus ihren Häusern, bis sie ganze Straßenzüge besaßen, Jesus erzählt davon. Und für die Frauen blieb kein anderer Weg als der Weg in die Prostitution. Diese Frauen wurden benutzt, und nachdem sie benutzt worden waren, wurden sie verachtet von eben den Männern, die sie benutzt hatten. Gab die Zollbeamten von Herodes Antipases, gab Juden, die da irgendwie ein Auskommen suchten. Es gab viele Arme, es war ein atemloser Kampf ums Überleben. Am Anfang haben wir das verglichen. Gott baut hinter dem Vorhang der Geschichte, hinter dem Vorhang der, ja, in der stillen Jahren was Neues auf. Er baut ein neues Bühnenbild auf, und wenn jetzt der Vorhang sich hebt, das ist der kurze Bibeltext heute. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Aber was ist das für eine erfüllte Zeit? Das ist ja furchtbar, was wir da sehen. Das ist ein schrecklich zerrissenes Volk. Das ist überhaupt kein schönes Bühnenbild. Der Vorhang hebt sich zum großen Akt des Neuen Testaments. Der Retter kommt. Und was ist er für eine armselige Gestalt? Jesaja 53 greift es schon mal voraus. Der ist ja so, dass man gar nicht hinschauen mag. Eine dürre Zweig aus dem dürren Erdreich. Sohn von armen Eltern. Ein politisch Verfolgter, ein Asylant im ägyptischen Ausland. Das ist Jesus. Furchtbar gebeutelte Familie. Er ist der Freund der Armen und ist selber arm. Er ist der Freund der Verachteten, dafür selber verachtet. Er ist der Freund der ausgestoßenen Zöllner und Prostituierten und wird selber ausgestoßen, bis er zum Schluss aus seiner eigenen Stadt ausgestoßen wird und hinausgeht vors Lager. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Was für eine Zeit! Und was für ein Bild von einem Messias. Aber in diesem Jesus brach Gott sein Schweigen. Wo kann man in so einer schrecklichen Zeit Gottes guten Plan erkennen. Was ist in so einem Setting, in so einem Bühnensetting denn gut? Wir würden ganz spontan sagen, da ist nichts gut. Ich möchte trotzdem ein paar Punkte nennen. Erstens, in der ganzen damals bekannten Welt, von Spanien bis nach Indien, bis in die Subsahara, bis hoch in den Norden sprach man eine Kultursprache. Das war Griechisch. Und überall konnte man das Alte Testament lesen, die Geschichte Gottes mit seiner Welt. Es gab eine Sprache und in die Sprache war das Alte Testament übersetzt, was am Anfang wie eine Katastrophe aussah, ist jetzt in diesem schrecklichen Bühnensetting auf einmal ein großes Wunder. Die Missionare können ohne Sprachbarriere von Spanien bis Indien missionieren. Und die Grundlagen sind gelegt. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Soweit das römische Reich herrschte, gab es den römischen Frieden. Da herrschte ein Gesetz und auf tausenden von Kilometern, Straßenkilometern, ja, okay, da bewegten sich die Soldaten. Da sehen wir aber jetzt auch die Füße der Friedensboten. Es ist ein Schengen-Raum, der ist viel größer als der europäische Schengen-Raum. Der geht von Indien bis Spanien. Ein Schengen-Raum und der Paulus kann sich als römischer Bürger völlig frei darin bewegen, auf gesicherten römischen Straßen. Als römischer Bürger. Der Thomas kann bis nach Indien reisen, Johannes reist den Norden hoch. Sein Nachfolger gründet das erste oder bringt das erste Armenien, das erste Reich, als erstes christliches Land. Dann, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Schreckliche Römerherrschaft und geniales Straßennetz zur Verbreitung des Evangeliums. Die größte Vorbereitung aber, das ist die große Not, in der die Menschen lebten. Die waren arm, die waren ohne Orientierung, die waren ausgebeutet, die waren verführt. Das Volk war gespalten durch Polemik, die waren voller Hass, die Menschen. Es war finstere Nacht und das Licht scheint am hellsten, wo die Nacht am finstersten ist. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die im Schatten des Todes wohnen, scheint es hell. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer immer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Warum erzähle ich Geschichte? Ich erzähle Geschichte, auch eben die Geschichte zwischen den Testamenten, auch Weltgeschichte, weil Gott der Herr der Geschichte ist. Im Großen, also damals die Welt, für die Weltbühne vorbereitete für das Kommen seines Messias, und er ist auch der Herr der Geschichte in deinem und meinem kleinen Leben. Mit aller Finsternis und allem, was nicht gut läuft. Es ist für seine Macht nichts zu groß und für seine Liebe nichts zu klein. Gott ist der Herr der Weltgeschichte. Ich erzähle Geschichte, auch schreckliche Geschichte, weil Gott auch der Herr der schrecklichen Geschichte ist. Er ist der einzige Herr. Nichts, was geschieht, nichts, was nicht von seiner Liebe eingehüllt ist. Weder in der großen Weltgeschichte noch im Leid meines und deines persönlichen Lebens. Alles ist in seine Liebe eingebettet, alles ist von ihm zugelassen, alles hat seinen guten Sinn. Ich erzähle Geschichte, auch rätselhafte Geschichte und bisweilen sinnlose Geschichte. Jeder von euch hat sein Paket damit, weil Gott alles nach seinem sinnvollen Plan leitet. Schweigend schafft er, was seinen geliebten Kindern zum Besten dient. Er schweigt, aber er ist nicht abwesend. Sein Mund mag verschlossen sein, wie damals in diesen 400 Jahren des schrecklichen Schweigens Gottes zwischen Alten und Neuen Testament. Aber wenn wir genau hinhören, hören wir vielleicht in dieser Stille seinen Herzschlag. Er ist uns näher als unser eigenes Herz und das merken wir in diesen Zeiten vielleicht besonders, dann, wenn er schweigt. Ich erzähle Geschichte, auch erfüllte Geschichte, weil der Sohn, den Gott damals sandte, sein Sohn sich nie wieder von dieser Welt verabschiedet hat, auch bei seiner Himmelfahrt nicht. Er ist nicht gegangen, er hat uns nicht allein gelassen. Er hat sich nicht verabschiedet. Und die Zeit bis zu seinem Kommen ist erfüllte Zeit. Erfüllte Zeit war nicht nur damals, erfüllte Zeit ist seither. Erfüllt diese Zeit, diese Welt immer mehr, lesen wir in der Bibel, bis er kommt. Wir feiern das nachher im Abendmahl. Wir verkündigen seinen Tod, bis dass er kommt. Und weil er wiederkommt, gibt es Hoffnung für diese Welt. Und weil er wiederkommt, werfen wir unsere Hoffnung nicht weg. Und das ist jetzt der zweite kurze Punkt. Könnt ihr mal weiterklicken? Genau, bevor sich der Vorhang hebt, Hoffnung in Zeiten des Leidens, in Zeiten, in denen Gott schweigt. Wir wissen, dass sich bald noch ein viel größerer Vorhang heben wird, der Vorhang am Ende unserer Zeit. Damals hob sich der Vorhang für Israel, Jesus wurde als schwacher Mensch geboren. Bald wird sich der Vorhang für die ganze Welt heben. Dann kommt Jesus in Macht und Herrlichkeit wieder, daran glaube ich. Wie Gott in den 400 Jahren zwischen den Testamenten im Verborgenen wirkte, wirkt er auch heute im Verborgenen. Es ist dasselbe Gott. Er baut sein ewiges Reich schon heute und damals wie heute sieht es nicht danach aus, als ob Gott sein Reich baue. Viele wenden sich deshalb enttäuscht von Gott ab. Sie glauben nicht mehr an Gott und lästern über das Wiederkommen von Jesus. Auch Christen, sie lassen sich radikalisieren und wählen den Weg der Gewalt wie damals. Gott tut scheinbar nichts. Viele denken, er ist ohnmächtig, aber das Gegenteil ist der Fall. Gerade das Gegenteil ist der Fall. Es ist ein Zeichen der Allmacht Gottes, dass er in unserer kaputten Welt etwas so Gutes wie sein ewiges Reich baut, dass er in unserem Leid gegenwärtig ist, uns Kraft und Hoffnung gibt, dass er in unserer Krankheit und Schwachheit seine Stärke zeigt, dass er in der finsteren Nacht sein Licht scheinen lässt. Seine Macht ist unfassbar groß und sein Reich ist unfassbar rätselhaft anders. Schon bei der Regierungserklärung stehen wir vor diesem Rätsel. Vor einer Regierungserklärung kommt üblicherweise eine Laudatio. Die wird von jemandem gehalten für den König. Und hier tritt der König selber auf und hält die Laudatio für sein Volk. So völlig anders. Er stellt alles auf den Kopf. Der König jubelt seinem Volk zu. Folie bitte. Ich habe mit den nächsten Gedanken aus Matthäus 5 üblicherweise die Seligpreisungen genannt. Das ist auch ein langweiliger Ausdruck. Das ist die Laudatio, die der König seinem Volk zujubelt. Ich habe eine Bildstrecke auch gemacht von einem sich freuenden und lachenden Jesus. Das sind sehr seltene Bilder. Ich liebe sie. Ihr dürft mal bei euch überlegen, was euer Lieblingsbild ist. Können wir nachher drüber reden. Ich verrate mein Lieblingsbild auch. Und er jubelt seinem Volk zu, herzlichen Glückwunsch denen, die schwach und arm sind, denn sie herrschen in meiner Herrschaft. Das ist jeweils dann meine Übersetzung. Wir leiden in unserer Schwachheit. Das ist, weil wir Menschen sind. Wer schwach ist, der wird nicht erfolgreich. Der bleibt arm. Immer mehr Menschen werden immer mehr ärmer und immer weniger Leute unfassbar reich. Die Reichen herrschen. Sie beherrschen die Armen, sie unterdrücken die Armen, beuten sie aus, ohne Rücksicht auf Besserung, ohne Hoffnung für die Armen, damals wie heute. Doch bald hebt sich der Vorhang. Und Jesus bringt Gottes Herrschaft in Macht und Herrlichkeit und dann herrschen die Armen. Folie. Herzlichen Glückwunsch denen, die traurig sind, denn sie sollen getröstet werden. Arme Menschen haben nichts zu feiern. Sie trauern, sie werden krank, sie erleben Enttäuschungen und sie werden bitter. Das ist so ein kurzer Weg zur Bitterkeit. Warum beglückwünscht Jesus sie? Weil er der andere König, der ganz andere König, der Messias ist, von dem es in Jesaja 61 heißt, er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, das Evangelium. Die zerbrochene Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu schaffen, den Trauernden zu ziehen, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, Kleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden. Jesus ist der Freudenmeister, wie es in dem schönen Lied heißt, Jesus meine Freude, meines Herzens Weide, Jesus, meine Zier. Ach, wie lange ist im Herzen bange und verlangt nach dir. Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden nichts sonst lieber werden. Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesus, meine Freude. Wir schauen ganz kurz hinter den Vorhang, so kleine Vorschau. Wir wissen aus der Offenbarung ja einiges schon. Da heißt es, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz werden mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Folie bitte. Herzlichen Glückwunsch den in die Erde Getretenen, denn sie werden die Erde besitzen. Arme und trauernde Menschen werden gedemütigt und in die Erde getreten. Geld regiert die Welt und Geld regiert auch das Recht. Das Recht der Armen wird gebeugt, in die Erde gebeugt, die Reichen zertreten sie, höhnisch lachen. Jesus selbst kam als armer und schwacher Mensch. Er wird eines Tages in Herrlichkeit kommen. Und dann wird es heißen, auch aus Jesaja 26, mit den Füßen wird sie zertreten, ja, mit den Füßen der Armen, mit den Tritten der Geringen. Dann gibt es Gerechtigkeit. Das ist der nächste Punkt. Nächste Folie bitte. Herzlichen Glückwunsch denen, die nach Gerechtigkeit hungert. Gerechtigkeit nicht im Sinn von Gerechtigkeit vor Gott, sondern im Sinn von Justice, von Gerechtigkeit unter Menschen, denen, die nach Gerechtigkeit hungert und dürstet. Sie sollen satt werden. Nächste Folie bitte, Matthäus 5, Vers 7, mein Lieblingsbild. Jesus ist der große Evangelist und ich bin das Schaf, das mitblöken darf. So sehe ich mich als Missionar. So viel zum Evangelisieren. Ja, herzlichen Glückwunsch den Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. In einer Welt, in der die Starken regieren, in einer Welt nach Charles Darwin, in dem die Starken die Schwachen fressen. Das sind die Barmherzigen, die Dummen, die mit dem Ellbogen setzen sich durch. Und die Barmherzigen werden erst in Gottes neuer Welt Barmherzigkeit erfahren. Lasst euch deshalb nicht vom Zeitgeist unterkriegen. Dem Geister Springerstiefel und Rüstungsaktien sogar. Geiz ist nicht geil. Nächste Folie bitte. Herzlichen Glückwunsch denen, die ein reines Herz haben. Sie werden Gott schauen. Hier geht es nicht um moralisch reine Herzen, sondern um ungeteilte Herzen. Da geht es um die Herzen, die bei ihrer Liebe, die sie tun, keinen Unterschied machen zwischen Feind und Freund. Die wie Gott, der seine Sonne aufgehen lässt über gute und böse Menschen, allen Menschen seine Liebe zu, ihre Liebe zukommen lassen, wie Jesus dann ja auch später in der Bergpredigt sagt. Nächste Folie bitte. Herzlichen Glückwunsch den Friedenstätern, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes heißen, so im Grundtext. Es sind die Menschen mit dem ungeteilten Herzen, die Freund und Feind gleichermaßen Gutes tun, die auch Friedenstäter sind. Friede heißt ganz. Es ist etwas ganz ungeteilt gut. Die sind Friedenstäter. Sie behandeln Menschen gleich, egal welche Hautfarbe, Nationalität, sexuelle Orientierung oder Religion. Sie lieben alle Menschen. Und gerade deshalb geraten sie in Konflikte zwischen diesen Menschengruppen, die sich gegenseitig hassen. Sie lieben beide Seiten und werden oft von beiden Seiten gehasst. Aber eines Tages, wenn der Vorhang sich hebt, werden diese verachteten Menschen den höchsten Ehrentitel tragen, den es überhaupt gibt. Söhne und Töchter Gottes. Gottes Herrschaft stellt alles auf den Kopf, stellt alle Werte um. Das meinen wir, wenn wir vom Evangelium sprechen. Das ist Evangelium. Dieses Evangelium kam und kommt damals wie heute, weil es alles auf den Kopf stellt, mit dem Ruf zur Umkehr. Folie bitte. Die Zeit ist erfüllt, Gottes Herrschaft ist jetzt sehr nahe. Dreht euch um und um 180 Grad und setzt auf diese Freudenbotschaft. So Jesus in Markus 1, Vers 15. Und diesen Ruf darf ich euch, darf ich dir heute bringen. Kurz bevor der Vorhang sich hebt, ist immer noch Zeit, sich auf die Seite dieses guten, wunderbaren Königs zu stellen, diesem herrlichen König. Lass dich von seiner Liebe zu ihm ziehen, anstecken, lass dich hineinnehmen in die Freude von dem Lied König Jesus. Ja, ich liebe dieses Lied. Alle Ehre, König Jesus. Unsere Herzen, die fliegen dir zu. Wir erheben deinen Namen, der allein wahre König bist du. Lass dich aus der Macht der Finsternis, der Traurigkeit versetzen in das Reich des Lichts, in das Reich seines lieben Sohnes. Lass dich retten von Jesus. Ich weiß, ich kenne euch ja nicht, wie ihr alle da sitzt, aber vielleicht ist der eine oder die andere da, wo sagt, bei mir sieht es noch nicht so aus. Dann lass dich heute ziehen und einladen zu diesem wunderbaren König. Ich lade dich ein, gleich mit mir zu beten und dann dabei zu sein, wenn der Vorhang sich endlich hebt. Jetzt nochmal Folie bitte. Wenn es dann wirklich am Ende heißt, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein. Kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz wird mehr sein. Das Erste ist vergangen, ich bete. Lieber Herr Jesus, was für ein wunderbarer König, was für eine Freudenbotschaft, dein Evangelium. Was für eine Einladung, was für ein Geschenk. Ich möchte dabei sein, von ganzem Herzen. Zieh mich in deine Liebe zu dir. Amen.
Und ich möchte den Segen Gottes über uns aussprechen. Der König der Könige, der Herr aller Herren, er, der nah bei dir bleibt, er segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.